Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ist mal wieder ein bisschen was passiert im Handball und eines ist klar, wir müssen drüber sprechen hier bei Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 386 und erstaunlicherweise sind wir heute eigentlich ein wenig zeitlos unterwegs und trotzdem, ich habe es ja gerade gesagt, war gut was los. Ich spreche in dieser Woche unter anderem mit Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Wir gehen nochmal ein auf das Thema HSV und die Finanzen und ich muss zugeben, das ist extrem komplex. Mittlerweile habe ich auch ein paar Informationen mehr, die hatte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Olaf darüber gesprochen habe, aber ihr hört es dann ja auch gleich, ich habe schon angedeutet, dass ich da in einer der nächsten Ausgaben auch nochmal drüber quatschen möchte, um vielleicht auch mal mit einem Juristen in die Tiefe zu gehen, was hat das eigentlich überhaupt für Konsequenzen, was ist überhaupt möglich und wir wissen ja alle nicht, wann das Schiedsgericht überhaupt seine Entscheidung treffen wird, also von daher müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Außerdem spreche ich mit Olaf über 70 Jahre Handballwoche. Er erzählt vom Jubiläum und dazu gibt's auch ein Sonderheft. Also, das ist der Inhalt des zweiten Teils der heutigen Ausgabe. Und im Interview der Woche zu Gast ist Maximilian Schubert. Der hat früher in der Bundesliga bei Frisch auf Göppingen gespielt und ich zitiere ihn jetzt mal, er ist ein Heimscheißer. Aber er kümmert sich weiter um den Handball. Er spielt auch weiter, auch wenn er unterklassig spielt und er hat sich jetzt entschieden, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen für einen guten Zweck. Was es genau damit auf sich hat, das hört ihr dann am Ende der Sendung. Und zunächst sage ich Hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Nils Bastek, der unter anderem für die DPA und Handball World unterwegs ist. Hallo Nils.
Hallo Sascha, grüß dich.
Wir sprechen jetzt zusammen über die Geschichte rund um Axel Kromer, den Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Zumindest ist er das aktuell noch. Aber wie wir ja zuletzt erfahren haben, sein Vertrag, der läuft am 31. Dezember aus und wird nicht verlängert. Das kam, glaube ich, für viele überraschend. Ich habe gehört, für ihn persönlich auch. Für dich auch?
Ja, für mich auch. Es ist jetzt nicht so, dass jedermann, also auch ich, davon ausgegangen bin, dass dieser Vertrag jetzt nochmal um 10 Jahre oder so verlängert wird. Fakt war, und das war auch schon länger bekannt, er läuft am Jahresende aus. Es gab aber 0,0 Anzeichen, auch bei allem, was man gehört hat aus dem Deutschen Handballbund, was man aus der Mannschaft gehört hat, gab es 0,0 Anzeichen dafür, dass dieser Vertrag eben nicht verlängert wird. Und deswegen war das natürlich dann im Endeffekt eine sehr überraschende Nachricht, offenbar ja auch für Axel Kromer selbst.
Und die kam an einem Samstagabend. Auch das ist äußerst skurril.
Ja, das passt aber so ein bisschen ins Bild, was dieser DHB abgibt. Also ich will da jetzt gar nicht bei dieser Frage, die du gestellt hast, schon zu weit gehen. Wir werden da mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber dass das dann an einem Samstagabend kommt, okay, es war klar, an diesem Wochenende tagt das Präsidium des DHB. Die tagen ja meistens an Wochenenden, deswegen kann es dann auch schon mal sein, dass während so eines Wochenendes entsprechende Nachrichten verbreitet werden. Aber dann am Samstagabend, ja, wie gesagt, das passte natürlich insgesamt in dieses etwas unglückliche Bild, was im Rahmen der Kommunikation der Nichtverlängerung abgegeben wurde.
Ist Kommunikation da das entscheidende Stichwort, auch was die Personalie Kromer selbst angeht? Weil wenn wir mal überlegen, damals als Christian Prokop entlassen wurde als Bundestrainer und Alfred Gislason seinen Job übernommen hat, da, ja, ich will nicht sagen, machte Kromer keine gute Figur, aber für ihn sah es ein bisschen blöd aus. Ja, also er hätte, glaube ich, gerne mit Prokop weitergearbeitet. Zumindest ist das das, was man damals so mitbekommen hat. Dann jetzt die Vertragsverlängerung von Alfred Gislason, wo dann öffentlich wurde, es gab diese Bedingung, dass er sich mit der Nationalmannschaft für Olympia qualifizieren muss. Auch da lief die Kommunikation nach außen definitiv nicht rund. Jetzt auch wieder. Muss man dafür Kromer verantwortlich machen oder andere beim DHB?
Ja, das ist ja die große Frage. Wen macht man dafür eigentlich verantwortlich? Kommunikation ist ein sehr gutes Stichwort, weil das zieht sich ja schon seit Jahren mehr oder weniger wie ein roter Faden als eine Art Panne durch den DHB. Du hast Prokop gerade genannt. Wir können uns erinnern, Europameisterschaft damals in Österreich, deutsche Mannschaft, hat ordentlich abgeschnitten, nicht besonders gut, aber ordentlich, es war jetzt nicht dramatisch. Kromer setzt sich danach hin und sagt, Christian Prokop ist unser Trainer für die Zukunft. 2 Wochen später wird dann verkündet, Christian Prokop ist weg, Alfred Gislason ist da Und Axel Kromer stand natürlich doof da, aber das hat ja schon zum ersten Mal so wirklich gezeigt, wer da eigentlich beim DRB über diese Personalien entscheidet, nämlich nicht Kromer selbst, der eigentlich erster Vorgesetzter von Prokop war und jetzt von Gislason ist, sondern das Präsidium. Im Hintergrund Leute, die halt kaum jemand kennt, die haben dann halt, obwohl Kromer diese Jobgarantie ausgesprochen hat, entschieden, okay, jetzt machen wir doch nicht mit Prokop weiter, sondern wir holen Gislason, weil der auf dem Markt ist. Dann, du hast die zweite, in Anführungsstrichen, Panne angesprochen, nämlich die Kommunikation um die Vertragsverlängerung von Alfred Gislason vor ein paar Wochen. Wir erinnern uns, kurz vor dem Olympia-Qualifikationsturnier wird bekannt gegeben, wir verlängern mit Alfred Gislason bis 2027. Aber, dann kam das große Aber, nur wenn er auch wirklich die Olympia-Qualifikation packt. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum kommuniziert man sowas überhaupt vor dem Olympia-Quali-Turnier und wartet dann nicht eben, wenn das E-Bedingung ist, dieses Olympia-Qualifikationsturnier ab und verlängert dann eben danach den Vertrag. Er hat ja eh noch Vertrag bis Sommer, deswegen wäre das ja auch kein Problem gewesen. Also das sind ja Fragen, die man sich durchaus stellen kann. Und um nochmal zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage, wen macht man dafür verantwortlich? Gute Frage. Stefan Kretschmer hat es ja schon gesagt. Wer ist eigentlich der DRB? Was macht der DRB? Ja, und im Endeffekt, wen macht man dann dafür verantwortlich? Gute Frage.
Wir schauen mal auf dieses Präsidium. Ich habe das hier gerade mal vorliegen, beziehungsweise werde es vortragen. Klar, logischerweise, Andreas Michelmann ist der Präsident, den kennt man. Dr. Verena Svensson ist Vizepräsidentin. Georg Klarke ist ebenfalls Vizepräsident, genau wie Carsten Korte. Und dann gibt es noch ein paar weitere. Hans Artschwager, Monika Wöhler, Stefan Hüdepohl, Gunther Eckhardt, Uwe Schwenker, Andreas Thiel und Jörg Förster. Die drei letzten kennt man, glaube ich, auch. Bei einigen anderen Namen werden sich viele fragen, wer ist das denn überhaupt? Und das ist die Frage, die Stefan Kretschmer ja auch gestellt hat. Wer ist überhaupt der DHB? Ist das denn deiner Meinung nach generell ein Problem, wenn man die Namen nicht unbedingt kennt?
Ja, ich halte das zumindest für ein Problem für all die Mitglieder, die halt die Basis des DHB bilden. Ich glaube, der DHB hat über 700.000 Mitglieder. Das sind Menschen von jung bis alt. Die meisten davon werden immer noch leidenschaftlich Handball spielen. Die werden sich logischerweise auch für den Spitzenhandball, das heißt vor allen Dingen für die Nationalmannschaft als Spitzenprodukt des DRB interessieren. Und natürlich halte ich das für problematisch, wenn die Entscheidungen in Sachen Nationalmannschaft, und die wichtigsten Entscheidungen sind nun mal die, wer ist Bundestrainer, wer bleibt Bundestrainer, wer darf nicht mehr Bundestrainer sein, wenn diese Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die man halt nicht sieht, die nicht sichtbar sind, die auch den wenigsten bekannt ist. Man kann ja mal durch die Halle gehen beim SC Magdeburg, THW Kiel, bei den Füchsen Berlin oder bei was weiß ich für einem Bundesligisten. Und dann kann man die Menschen dort mal fragen, ja, wer ist denn Carsten Korte? Wer ist denn Gunther Eckhardt? Wer ist Hans Artschwager? Da würde ich jetzt mal vermuten, dass die meisten die Namen nicht kennen. Das heißt nicht, dass diese Leute keine Fachkompetenz haben. Aber die sind nicht sichtbar, die sind nicht greifbar. Das heißt für mich, Entscheidung, zumindest mit Blick auf all die Handballfans, all die Mitglieder, werden dort im Schatten getroffen, nicht sichtbar und für die Leute nicht nachvollziehbar. Weil wenn die Menschen Leute beim DRB kennen, dann sind das natürlich die, die unmittelbar auch mit der Nationalmannschaft zu tun haben. Wie eben ein Axel Kromer, der auch mal in Interviews zu sehen ist. Wie natürlich ein Alfred Gislason selber. Wie möglicherweise auch mal ein Marc Schober, der auch mal in Interviews zu sehen sind. Aber Hans Artschwager, Carsten Korte, ohne mich da jetzt auf bestimmte Namen festlegen zu wollen, die sind halt einfach für die Menschen nicht sichtbar. Treffen aber mit die wichtigsten Entscheidungen in Bezug auf die Nationalmannschaft. Und das halte ich schon für problematisch, wenn das dann eben für die Leute nicht nachvollziehbar ist, weil man diese Menschen nicht kennt und auch nicht sieht.
Wie ist denn eventuell dieses Problem lösbar? Was wäre eine Alternative zu der Vorangehensweise, die man aktuell quasi nutzt, um zu entscheiden, diese Person ist Bundestrainer oder nicht?
Also eins nochmal vorweg, ich spreche diesen Menschen, die im Präsidium sitzen, überhaupt nicht die Fachkompetenz ab. Das sind Menschen, die mit Sicherheit jahrelang im Handball arbeiten und entsprechend auch über den Handball Bescheid wissen. Aber ja, wie löst man dieses Problem? Ich habe es ja gerade gesagt, unmittelbarer Vorgesetzter der beiden Bundestrainer ist de facto Axel Kromer als Sportvorstand. Der arbeitet regelmäßig mit Markus Gaugisch, mit Alfred Gislason, der kennt die Arbeitsweise. Da wäre es ja schon mal ein erster Schritt, wenn die Zukunftsentscheidung über die jeweiligen Bundestrainer auch in die Hände des jeweils unmittelbar Vorgesetzten gelegt wird. Also in dem Fall noch Axel Kromer. So, jetzt hört er zum Jahresende auf. Also man müsste zumindest oder man könnte zumindest mal über eine Art Satzungsänderung nachdenken, wo Kompetenzen verlagert werden. Dass eben diese Macht de facto nicht mehr in Händen des Präsidiums liegt, wo nochmals mit Sicherheit Leute sitzen, die Ahnung vom Handball haben, gar keine Frage, die aber überhaupt keinen Einblick in die tägliche Arbeit der beiden Bundestrainer haben. Trotzdem entscheiden diese Menschen eben über die Zukunft der Bundestrainer, was ja schon allein wenig Sinn macht. Darum, was eventuell helfen würde, wäre eben diese Verantwortung über Vertragsverlängerung ja, nein, in die Hände auch derjenigen Menschen zu legen, die mit diesen Trainern regelmäßig arbeiten. Das ist nun mal dann der Sportvorstand als unmittelbar Vorgesetzter.
Also müsste mehr oder weniger aktuell Axel Kromer darüber alleine entscheiden?
Nicht darüber alleine entscheiden, aber zumindest im Zusammenspiel mit seinen Vorstandskollegen. Axel Kromer ist nun mal derjenige, der Alfred Gislason laut Organigramm vorsteht, der am besten auch Einblick in die Arbeit von Alfred Gislason hat, der diese Arbeit beurteilen kann, weil er eben sehr nah dran ist am Bundestrainer. Das hat Alfred Gislason auch selber gesagt. Es gab ja diese Pressekonferenz, wo Alfred Gislason selbst sich auch enttäuscht darüber geäußert hat, dass eben mit Axel Kromer nicht verlängert wird, wo er auch nochmal gesagt hat, wie er mit ihm zusammenarbeitet, wie eng diese Zusammenarbeit ist. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das hat man ja auch bei den vergangenen Turnieren gesehen, ob es jetzt Christian Prokop war oder Alfred Gislason. Axel Kromer ist da nah dran. So, aktuell darf er aber nur eine Empfehlung an das Präsidium aussprechen, ob mit diesem Trainer verlängert werden darf oder nicht. So, und da ist das Problem. Das Präsidium wiederum ist ja ganz weit weg. Mit denen ist Axel Kromer kaum im Austausch, aber dafür mehr mit seinen Vorstandskollegen. Also zumindest insofern das Regeln, dass Axel Kromer eben mehr macht als nur diese Empfehlung hat, sondern eine klare Richtungsentscheidung pro oder contra Vertragsverlängerung vorgeben kann. Und dann entscheidet meinetwegen der Vorstand mit ihm gemeinsam darüber, weil der Vorstand natürlich auch in engerem Kontakt mit Axel Kromer steht, zumindest in engerem als das Präsidium. Dieses Präsidium ist mir einfach, was das Tagesgeschäft angeht, viel zu weit weg.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich möchte nochmal auf diese Kommunikationsnummer zurückkommen. Der DHB sieht da bei einigen Situationen relativ schlecht aus. Wie bewertest du das?
Ja, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, absolut. Die Frage ist da aber auch nochmal, und da sind wir dann auch wieder bei der Ausgangsfrage, wen machst du dafür verantwortlich? Die Kommunikationsabteilung an sich, ja, kann man sich einfach machen und sagen, klar, die sind natürlich dafür verantwortlich, sagt ja schon der Name, die verantworten die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit. Die Frage ist aber, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, wie viel Macht, wie viel Einfluss hat diese Kommunikationsabteilung eigentlich? Oder führen die nur das aus, was andere denen vorgeben? Das kann ich nicht beantworten. Fakt ist definitiv, es gab Pannen, es gibt weiterhin Pannen. So, aber wer dafür verantwortlich ist, gute Frage. Man kann es ja wieder so machen wie Stefan Kretschmer. Wer ist der DHB, was macht der DHB? Weil letztverantwortlich ist der DHB, aber den kann man ja kaum erkennen. Ich kann den halt sehr schwer an einzelnen Namen und Personen festmachen, diesen DHB.
Wenn du da von Pannen sprichst und wir sprechen gleichzeitig auch vom größten Handballverband der Welt, das ist insgesamt nicht gut?
Nee, das ist überhaupt nicht gut, weil es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert. Es ist natürlich nicht gut, wenn, und da können wir wieder die beiden Beispiele nehmen, wenn der Sportvorstand sich vor 4 Jahren oder vor etwas mehr als 4 Jahren hinstellt und sagt, wir machen mit Bundestrainer Prokop weiter und 2 Wochen später ist dieser Bundestrainer Prokop trotzdem Geschichte, weil eben andere das entschieden haben und nicht er selbst. Das ist natürlich nicht gut, steht der Sportvorstand blöd da. Stehen meinetwegen andere Menschen blöd da. Es ist natürlich nicht gut, wenn vor einem Olympia-Qualifikationsturnier schon eine Vertragsverlängerung mit einem Bundestrainer, in dem Fall Gislason, kommuniziert wird, aber dann auch noch eine Bedingung kommuniziert wird, weil natürlich alle Menschen dann nur darauf schauen, wird diese Bedingung, Stichwort Olympia-Qualifikation, erfüllt oder nicht. Das hätte man einfach danach machen können. Das ist natürlich nicht gut und da fragt man sich natürlich schon, wie kommt es dazu, wer denkt sich sowas aus? Spielen da eventuell auch irgendwelche Machtspielchen eine Rolle, dass sowas kommuniziert wird? Warum wartet man nicht einfach ab? Ich habe keine Ahnung, dafür kenne ich mich auch innerhalb der Strukturen des DHB zu wenig aus. Aber es ist auf jeden Fall nicht gut, das kann man festhalten.
Apropos nicht gut, ist es denn nicht gut oder ist es gut, dass man auf der Position des Sportvorstands jetzt einen Wechsel vornimmt?
Wenn man sich die Stimmen von Alfred Gislason und auch Johannes Goller nochmal von gestern anhört, die Nationalmannschaft spielt ja am Sonntag, es gab jetzt die Pressekonferenz, wo die beiden saßen, Bundestrainer und Kapitän, dann ist das nicht gut. Weil die beiden sind ja nun mal 2 der Personen, die sehr eng mit Axel Kromer zusammengearbeitet haben. Und wenn man denen glauben darf, dann war die Zusammenarbeit auch sehr gut und vertrauensvoll. Bei allem, was man so hört übrigens, war es jetzt vor der Vertragsverlängerung mit Alfred Gislason auch nicht so, dass Axel Kromer einer derjenigen war, der blind dieser Verlängerung zugestimmt hat. Also Axel Kromer ist voll überzeugt von Alfred Gislason. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine Fragen. Aber es gab auch Fragen innerhalb des Vorstands, auch von Axel Kromer, die nach der EM erörtert werden mussten. Also der hat durchaus auch kritische Fragen gestellt, was diese Vertragsverlängerung angeht. Trotzdem hat man jetzt gesehen, dass diese Zusammenarbeit offenbar sehr vertrauensvoll war. So, ob das jetzt gut ist oder nicht, Axel Kromer ist mit Sicherheit auch kein Kommunikationsprofi, das hat man auch gesehen, ist mit Sicherheit niemand, der jetzt als Jürgen Klopp bei den Interviews für Furore sorgen wird, ist auch okay. Aber diese Zusammenarbeit, und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, die war immer sehr gut und sehr vertrauensvoll, das betonen zumindest alle Beteiligten.
Tja, also, wenn alle Beteiligten das betonen, dann frage ich mich natürlich, warum man den Vertrag nicht verlängert.
Ja, das ist ja die Frage, die ich mir auch stelle, weil eben die Beteiligten das nicht entscheiden. Ja, die Entscheider sitzen nun mal im Präsidium und das ist ja, finde ich, das Grundproblem. Ja, so schließt sich der Kreis, dass eben Leute über die Zukunft von Menschen entscheiden, die nicht in die tägliche Arbeit dieser Menschen eingebunden sind. Und das halte ich für ein strukturelles Problem, das man nur lösen kann, wenn man eben diese Strukturen ändert. Dass eben genau dann die Menschen über die Zukunft, die berufliche Zukunft der Menschen entscheiden, die eben täglich auch in die Arbeit eingebunden sind. Und das ist beim DRB im Moment halt nicht der Fall.
Kannst du uns und allen, die natürlich draußen zuhören, vor allem, das ist ja das Entscheidende, kannst du uns einen Überblick darüber geben, welche Arbeit Axel Kromer täglich eigentlich leistet?
Also Axel Kromer, ich bin jetzt nicht in die tägliche Arbeit von ihm eingebunden. Das heißt, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre mindestens unvollständig. Axel Kromer, bei allem, was ich weiß, ist unfassbar fleißig und umtriebig. Also der widmet mindestens 12 Stunden seines Tages dem Handball. Wenn er jetzt nicht gerade in Dortmund ist, in der Verbandszentrale, dann ist er sehr viel in Videokonferenzen unterwegs. Ist natürlich permanent im Austausch, sowohl mit Markus Gaugisch als Bundestrainer Frauen, wie auch Alfred Gislason als Bundestrainer Männer. Also der ist ganz nah an beiden dran. Wenn also jemand beurteilen kann, wie diese Arbeit der beiden läuft, dann Axel Kromer. Er ist sehr viel unterwegs, ist einer der Vorstandsmitglieder, die auch einen Dienstwagen haben vom DAB. Also der pendelt sehr viel auch zwischen den Handballhallen der Verbandszentrale und seiner Heimat im Schwäbischen. Also Axel Kromer ist umtriebig und bei allem, was man hört und was auch Alfred Gislason jetzt nochmal betont hat, sehr, sehr fleißig, tut sehr viel zum Wohl der beiden Nationalmannschaften. Ob das dann immer gut ist oder schlecht ist mit Blick auf die Öffentlichkeit, das können dann andere beurteilen. Aber das ist was, was man mit Sicherheit sagen kann, dass er ein sehr fleißiger und stets loyaler Mitarbeiter des DRB gewesen ist und auch noch ist.
Ja, das möchte ich auch nicht bezweifeln, um Gottes Willen. Und ich kenne auch nicht die täglichen Arbeitsabläufe von Axel Kromer, habe aber auch gehört, dass er, wie du das gesagt hast, sehr fleißig und sehr, sehr umtriebig ist. Welches Profil benötigt denn derjenige oder diejenige, die jetzt dann irgendwann, also irgendwann ist gut, ab dem 1. Januar den Job von Axel Kromer übernehmen? Und in dem Zusammenhang würde ich von dir auch gerne wissen, ist es sinnvoll, nach den Olympischen Spielen in den letzten Monaten des Jahres die Zusammenarbeit noch fortzusetzen?
Ja, man kann natürlich jetzt von so einer Art Lame Duck sprechen. Das ist ja so ein beliebter Sportbegriff, die lahme Ente. Ja, wenn eh klar ist, der Vertrag läuft am Jahresende aus, welche Kompetenz hat dann eigentlich ein Sportvorstand noch, welche Entscheidungsgewalt, welche Befugnisse und so weiter. Aber man kann ja auch ironischerweise sagen, so viele Befugnisse hat er ja vorher auch nicht. Er darf ja noch nicht mal zentral über die Zukunft des Bundestrainers mitentscheiden. Ja, und welches Profil braucht der Nachfolger? Also es wäre zumindest ja schon mal nicht schlecht, wenn er mindestens genauso fleißig wäre wie Axel Kromer. Es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn es ein Gesicht, ein Name ist, mit dem sich auch die vielen Mitglieder und Handballfans in Deutschland identifizieren, an dem man sich reiben kann. Aber nochmals, das Grundproblem meiner Meinung nach ist, man könnte jetzt den berühmtesten und tollsten Ex-Handballer Deutschland auf dieser Position installieren. Wenn der aber genauso wenig Entscheidungsgewalt hat wie ein Axel Kromer, vor allen Dingen was die Bundestrainer angeht, mit denen er dann täglich und regelmäßig zusammenarbeiten wird, dann ist es auch völlig egal, wer da sitzt. Ich glaube vielmehr, dass es jetzt weniger um ein Gesicht geht, sondern um eine grundsätzliche Änderung der Strukturen des DRB.
Der Verband, das habe ich übrigens an der einen oder anderen Stelle gelesen, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das Wort, das fiel mir mehrfach auf, wirkt teilweise ein bisschen verkrustet und auch träge. Glaubst du, dahingehend muss der Verband gucken, dass er sich neu aufstellt und wäre es vielleicht eine gute Alternative, jemanden als neuen Vorstand Sport zu installieren, der auch mal ein bisschen aneckt? Du hast jetzt gerade auch von jemandem gesprochen, der ein bisschen bekannter ist. Ich meine, mit Stefan Kretschmer, der wird es wahrscheinlich nicht machen. Ja, da hat er eventuell keine Lust zu, aber das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Aber glaubst du, es muss jemand sein, der nicht immer nur den Weg mitgeht, sondern der sich auch mit den anderen Entscheidungsträgern im DHB etwas reibt, damit diese Verkrustung mal aufgelöst wird?
Ja, ich glaube, das wäre gut. Du hast Stefan Kretschmer angesprochen. Ich fand es jetzt zumindest mal gut, dass jemand diese Probleme des DHB mal öffentlich angesprochen hat und das in sehr deutlicher Art und Weise. Verkrustet ist auch ein ganz interessantes Stichwort. Ja, ich halte diese Entscheidungsstrukturen für verkrustet, für veraltet und vor allen Dingen für nicht nachvollziehbar. Und das ist für mich halt das große Problem, dass diese Mitglieder, und denen ist der DRW nun mal verantwortlich, dass die nicht nachvollziehen können, wer entscheidet da eigentlich über unseren Bundestrainer, unsere Bundestrainerin. Wer macht das? Ja, warum ist das nicht der Vorstand Sport, der täglich und regelmäßig mit den Trainern zusammenarbeitet? Warum sind das Menschen im Hintergrund, die wir nicht kennen? Weil, nochmals, ich bin der Überzeugung, dass viele der Handballfans und Mitglieder diese Menschen gar nicht kennen. Und da wäre es gut, wenn der künftige Sportvorstand zumindest diese Probleme mal derart deutlich dann auch kommuniziert und anspricht, dass Änderungen in Kraft treten, dass also diese Strukturen aufgebrochen werden, dass ein Wandel vollzogen werden kann, weil ich glaube wirklich, dass der nötig ist, einfach um den Menschen verständlicher zu machen und Antworten auf die Frage zu geben, die Stefan Kretz mal gestellt hat, wer ist der DRB, wer entscheidet da eigentlich? Und ich glaube, da müssen klare Antworten drauf gefunden werden und deswegen wäre es umso besser, wenn der künftige Mann, die künftige Frau, die diese Position verantwortet, das auch öffentlich immer wieder anspricht und nervt, weil das wird dann möglicherweise die Chance ermöglichen, diesen Wandel herbeizuführen.
Glaubst du, der DHB ist auf eine gewisse Art und Weise dazu gezwungen, mit einem relativ prominenten Namen daherzukommen? Denn mit allem Respekt vor Axel Kromer, also das betone ich an der Stelle auch, wirklich mit allem Respekt vor Axel Kromer, er ist nicht der prominenteste Name. Also er hat selbst auf einem soliden Niveau in der Bundesliga gespielt, war aber jetzt kein herausragender Akteur, ist auch kein ehemaliger Nationalspieler. Er war Co-Trainer unter anderem von Dago Sigurdsson beim EM-Titelgewinn 2016 in Polen. Aber glaubst du, der Verband ist dazu gezwungen, mit einer prominenten Lösung daherzukommen?
Ich weiß nicht, ob er dazu gezwungen ist. Wir haben viele tolle Ex-Handballerinnen und Ex-Handballer in Deutschland, die auch vielen, vielen Menschen aus dem Handball heute noch im Begriff sind. Ich glaube, dass das helfen könnte, zumindest so eine Art Identifikation mit dem DRB wieder zu stärken. Weil wenn wir uns jetzt die DRB-Führung anschauen, ich will jetzt gar nicht erneut aufs Präsidium zu sprechen kommen, da sind die Menschen halt größtenteils unbekannt. Aber auch wenn wir uns den Vorstand anschauen, dann sitzen da derzeit wenige Menschen, die wirklich in einer großen Handballmasse ein Begriff sind, was auch okay ist. Ja, das ist nur mal eine DRB-Entscheidung, ob die richtig oder falsch ist, können andere beurteilen. Ich glaube aber ja, es könnte helfen, wenn jetzt in dieser Vorstandssportrolle wirklich jemand installiert würde, der bekannt ist, der den Menschen ein Begriff ist. Und nochmals, vor allen Dingen jemand, an dem man sich auch reiben kann, der auch mal aneckt, der dafür sorgt, dass Strukturen, eben jene Strukturen, die ich angesprochen habe, die meiner Meinung nach nicht gut sind, dass diese aufgebrochen werden. Das kann nun mal nur jemand sein, der dann auch mal nervt. Die Frage ist halt nur, traut der DRB sich, so jemanden zu installieren?
Ja, hast du mir jetzt die Frage gestellt?
Ich habe dir die Frage gestellt. Was meinst du denn?
Ich glaube, dass es sinnvoll wäre. Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich kann mir das aber nur sehr schwer vorstellen, denn in Verbänden ist es in der Regel oft so, dass natürlich jeder auch eine gewisse Form von, ja, Entscheidungsgewalt behalten möchte. Das ist ja ganz klar. Das ist in jedem Verband der Welt meines Erachtens so. Wir befinden uns hier im Bereich der Sportpolitik. Das ist ja auch ganz klar. Das ist Funktionärswesen und das ist eben nicht wie in der Halle, wo alle per Du sind und jeder jeden leiden kann und man ein schönes Miteinander haben möchte. Also ich will nicht dem DHB absprechen, dass er kein schönes Miteinander haben will, auf gar keinen Fall. Aber es ist eben ein Verband. Jeder hat seine eigenen Interessen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so kommen wird, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und das ist ja auch nur unsere Meinung. Also wir sehen das so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es tendenziell die Mehrheitsmeinung ist. Aber was mir auch gerade eben noch eingefallen ist, es war ja zuletzt auch Thema, dass es eine Person geben soll, die die Verantwortung für den Bereich Frauenhandball übernimmt. Und Axel Kromer wäre derjenige gewesen, der dann in Zukunft nur noch den Männerhandball verantwortet. Kommt eine Doppelspitze? Ist das jetzt wieder ein Thema? Und ist das sinnvoll?
Boah, das ist eine gute Frage, die ja jetzt auch schon sehr weit führt. Ich glaube, dass es weiterhin sinnvoll wäre, einen hauptamtlichen Sportvorstand zu haben. Ob das eine Frau ist oder ein Mann, ist ja völlig egal. Da zählt die Kompetenz. Aber klar, man könnte möglicherweise diesen Sportvorstand stärken, indem man ihm, das kennt man ja aus dem Fußball, möglicherweise noch einen Sportdirektor oder eine Sportdirektorin an die Seite stellt, um das einfach so ein bisschen breiter aufzufächern. Ja, ob man das dann nach Männer oder Frauen aufteilen muss oder anders. Das kann man dann sehen. Ich jedenfalls halte es für wichtig und du hast völlig recht mit dem, was du angesprochen hast. Im Verband verfolgen viele Menschen ihre eigenen Interessen. Man kann sich das Präsidium anschauen. Da kommen viele Menschen aus verschiedenen Landesverbänden, die natürlich auch die Interessen ihrer Landesverbände im Kopf haben. völlig richtig, das ist verkrustet, das sind alte Strukturen. Man sieht auch im Deutschen Fußballbund, da ist es auch ähnlich. Der stand auch stark in der Kritik, eben wegen solcher veralteter Strukturen. Da ist schwierig, das aufzubrechen. Aber gerade deswegen fände ich es umso wichtiger, auch wenn ich genauso Zweifel habe wie du, dass der DRB sich das traut, dass man da jetzt eine starke Person, eine wirklich starke Person installiert, die auch den Mut hat, anzuecken. Die auch, wenn sie dann Teil des DRB sein wird, auch mutig ist, die Probleme des DRB anzusprechen. Ob das passiert? Sehr gute Frage. Habe ich keine Ahnung. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was da jetzt passieren wird, weil jetzt ist ja klar mit dem Ausscheiden von Axel Kromer zum Jahresende, es muss was passieren.
Dann abschließend, eben fiel ja der Name Stefan Kretschmer. Den schließe ich persönlich aus. Ich glaube, er macht das, was er gerade macht, mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut. Er ist sehr, sehr gerne TV-Experte. Er hat bei den Füchsen Berlin jetzt zusammen mit Bob Hanning natürlich in den vergangenen Jahren jede Menge aufgebaut. Er hat den amtierenden Welthandballer nach Berlin gelotst und das ist sicherlich auch sein Verdienst, gar keine Frage. Und ich glaube, er möchte dieses Amt auch nicht aufgeben, bevor er nicht mal mit den Füchsen deutscher Meister geworden ist. Ob das jemals der Fall sein wird, wissen wir natürlich nicht. Aber ist ja auch nicht ausgeschlossen, um Gottes Willen. Sie sind aktuell auf dem besten Weg in Richtung Vizemeisterschaft, also nehmen eine gute Entwicklung. Hast du ein, zwei andere potenzielle Kandidaten für uns, wo du sagst, die ecken auch mal ein bisschen an? Also jetzt fernab dessen, ob die das werden wollen würden, ob die überhaupt Thema sind beim DHB, das interessiert mich alles gar nicht. Aber so zwei, drei Namen, wo du sagst, ja, da könnte ich mir vorstellen, das könnte klappen.
Boah, gute Frage. Kretschmer hast du angesprochen. Den fände ich natürlich auch spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es mir allerdings genau wie du auch wenig vorstellen. Ich glaube, er hat ja vor kurzem auch erst seinen Vertrag verlängert in Berlin bis 2026, meine ich. Stefan Kretschmer weiß natürlich auch genau, wie die Strukturen beim DRB sind. Wir haben seine Kritik von ein paar Tagen in Erinnerung. Er hat ja genau das angesprochen, dass er nicht versteht, wie da Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und ich glaube, solange diese Strukturen so sind, solange also auch er als Sportvorstand in seinem Entscheidungsspielraum limitiert wäre, würde er das auch nicht machen, weil er natürlich auch, um Dinge zu verändern, einen gewissen Entscheidungsspielraum braucht. Deswegen denke ich auch, dass das aktuell kein Thema sein wird. Ich glaube, spannend ist, was passiert mit Yogi Bitter. Yogi Bitter, wir erinnern uns, ist Torhüter beim HSV Hamburg. Wie es mit dem HSV Hamburg jetzt weitergeht nach der Lizenzentscheidung, weiß man nicht. Es kann also sein, dass Yogi Bitter dazu schon gezwungen sein wird, im Sommer seine Karriere leider zu beenden. Wie man so hört, war der auch beim DRB in der Vergangenheit immer mal ein Thema, auch im Blick auf die Position des Teammanagers, heißt das, glaube ich, der jetzt gesucht wird. Ob Yogi Bitter schon bereit wäre für den Posten eines Vorstands Sport, weiß ich nicht, aber das ist jemand, der zumindest auch in der Vergangenheit immer eine klare Meinung geäußert hat, dem ich auch zutrauen würde, auch innerhalb des Verbandes eben diese Meinung zu äußern, der in der Lage wäre, Strukturen aufzubrechen. Ansonsten, klar, gibt es natürlich viele Ex-Handballerinnen und Ex-Handballer, die für so eine Position in Frage kommen würden. Aber nochmals, die Frage ist, wie viel Aneckerei, sage ich mal, will der DRB überhaupt zulassen? Wie viel Nerverei will der DRB überhaupt zulassen? Oder will man sich lieber jemanden ins Boot holen, der komplett mit dem Strom schwimmt, der mitträgt, wie dieser Verband geführt wird und der eben nicht aneckt? Das weiß ich nicht, weil ich eben nochmals auch nicht nachvollziehen kann, wie solche Entscheidungen da im DRB getroffen werden, auf welcher Basis. Das wirkt alles sehr nebulös. Es wurde jetzt auch nicht mitgeteilt, was genau die Gründe sind, warum man sich von Axel Kromer trennt. Da hat Andreas Michelmann ja auch so ein bisschen rumgeeiert. Deswegen weiß ich auch nicht, wer jetzt konkret dafür verantwortlich zeichnet, wer der Neue oder wer die Neue wird. Ja, Kandidaten gibt es bestimmt genug, aber wie das entschieden wird, ich weiß es nicht.
Müssen wir also abwarten. Übrigens, es gab kein Zitat von Axel Kromer in dieser Pressemitteilung. Was das bedeutet oder wie man das bewerten sollte, was die Kommunikation an der Stelle angeht, das ja, könnt ihr draußen für euch selber entscheiden. Ansonsten bedanke ich mich, Nils, bei dir recht herzlich für deine Zeit. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich und ihr merkt schon wieder, ja, es wird länger, aber trotzdem, obwohl wir zeitlos unterwegs sind, gibt es eben viel zu besprechen und das setzen wir fort nach einer kurzen Pause. Also, dranbleiben. Wir machen weiter in der heutigen Folge von Kreisab und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, diesen Teil der Sendung, den nehme ich auf am Flughafen von Wien und da bin ich gerade eben gelandet, direkt aus Frankreich und mache mich gleich weiter auf den Weg nach Graz. Das bedeutet, nach diesem Teil bekommt ihr eine Stimme von Maike Schmelzer, die mit ihrem rumänischen Club beim European League Final Four der Frauen mit dabei ist. Aber bevor ich mit ihr spreche, spreche ich mit dem Kollegen Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Moin Olaf.
Moin, grüß dich, du Jetsetter.
Ja, das kann man, glaube ich, in den vergangenen Tagen auf jeden Fall sagen. Viel Schlaf gab es auch nicht, aber für Kreisab tut man natürlich, was man kann. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist an einem ganz besonderen Tag für euch, beziehungsweise in einer ganz besonderen Woche. Denn wir sprechen gleich nicht nur über das Thema Hamburg und die Finanzsorgen des HSV, sondern auch über euer Jubiläum. Ihr werdet 70 Jahre alt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Das ist natürlich was ganz Besonderes für dich als Chefredakteur und die ganzen Leute, die mit dir zusammen jede Woche dieses Magazin auf die Beine stellen.
Ja, vielen Dank. Die Handballwoche besteht wirklich seit 70 Jahren am Markt. Das ist die traditionsreichste Handballzeitschrift, die es auf der Welt gibt. Und wir sind die einzige wöchentliche Publikation in dieser Sportart. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und wir feiern das, das gehört sich natürlich so, mit einem Jubiläumsheft, das am Dienstag erscheint. Und da werden wir auf die 70 Jahre Historie der Zeitschrift, aber natürlich auch auf die Historie des Handballs zurückblicken. Ich kann das allen Handballfans nur sehr empfehlen, dieses Jubiläumsheft der Handballwoche.
Ja, das ist sowieso klar. Also für alle, die sich für diese Sportart interessieren, sind ja gerade die Sonderausgaben besondere Leckerbissen. Die sammle ich auch. Also von daher bin ich schon sehr gespannt, was da alles so drin steht. Aber über ein paar Dinge werden wir natürlich jetzt in den kommenden Minuten ein bisschen plaudern. In 70 Jahren habt ihr übrigens nur 4 Chefredakteure gehabt. Das spricht für unglaublich viel Konstanz. Seit wann machst du das eigentlich?
Ja, das ist wirklich so. Ich war selber erstaunt, als ich die Historie mir angeschaut habe. Es gibt wirklich nur 4 Chefredakteure. Das ist der routinierte und verdiente Kollege Christian Wiegels aus Berlin, danach Charlie Hühnergart, später Helmut Bremer und seit 2000 bin ich bei der Handballwoche und seit 2008 leite ich die Redaktion und diese Zeitschrift und ich bin mittlerweile der dienstälteste Chefredakteur, die es in der langen Historie der Zeitschrift gibt.
Hast du denn auch schon einen der großen Umzüge mitgemacht? Denn ursprünglich ging es ja von Berlin nach Köln und von dort aus nach Hamburg.
Genau, also ich bin in Köln dazugekommen zur Handballwoche im Jahr 2000, wie gesagt. Und dann sind wir 2012 von Köln nach Hamburg umgezogen. 2008 hat uns der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag aufgekauft. Und in dem Dreieck Flensburg, Kiel und Hamburg wollten sie gerne ihr Portfolio erweitern. Der SAZ, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, ist sowieso sehr stark in der Berichterstattung über Handball aufgrund dieser Nähe zu den drei großen Clubs, die ich gerade genannt habe. Und dann wollten sie gerne, dass die Redaktion auch in Norden lebe ich mit der Familie und natürlich mit der Redaktion seit 2012 in der tollen Stadt Hamburg.
Ja, jetzt hast du gerade eben von drei großen Clubs gesprochen. Mal gucken, wie lange das noch drei Clubs sind. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ich habe ja eben schon gesagt, da sprechen wir gleich dann noch drüber. Wie funktioniert eigentlich die Handballwoche genau? Weil ihr habt ja ein großes Netzwerk von Autoren und Fotografen, die für euch tätig sind. Wenn man sich das Heft dann jede Woche kauft und man blättert da durch, dann sieht man auch unglaublich viele Kürzel von Leuten, die sich daran beteiligen, die Texte schreiben. Wie sieht deine Arbeit als Chefredakteur da aus? Schreibst du selber viele Texte oder ist das größtenteils Koordination derjenigen, die für euch arbeiten?
Ja, das ist schon so, dass ich eigentlich Blattmacher bin und das meiste organisatorische Arbeit. Ich leiste mir den Luxus, über die Champions League oder auch die Nationalmannschaft selber zu schreiben. Ich habe in meiner Zeit jetzt bei der Handballwoche rund 30 Großereignisse selber besuchen dürfen. 5 Olympische Spiele bisher, jetzt im Sommer die Spiele in Paris werden meine 6. Spiele sein und dazu viele Weltmeisterschaften und Europameisterschaften besucht. Das ist sozusagen mein Highlight. Ansonsten bin ich sehr viel am Schreibtisch und am Telefon und koordiniere unser großes Autoren- und Fotografen-Netzwerk. Wir haben fast 150 Mitarbeiter, die bei den jeweiligen Clubs vor Ort für uns berichten. Und das macht die Handballwoche auch so stark, dass wir immer am Puls der Zeit unsere Ohren und Augen haben. Und wir orientieren uns gerne am Kicker, der ja das große Vorbild der Fußball- und auch Sportzeitschriften ist. Und die haben natürlich deutlich mehr Personal und haben auch mehr Leute, die festangestellt sind bei der Redaktion des Kicker. Aber die Handballwoche hat eine kleine, schlagkräftige Truppe in Hamburg und dann eben dieses große Korrespondentennetzwerk in ganz Europa.
Die Handballwoche ist ja auch so etabliert gewesen, also ist sie natürlich immer noch, um Gottes Willen, aber sie war früher so etabliert, dass sie tatsächlich beim DHB auch eine Pflichtlektüre war.
Ja, das war natürlich toll für die Abonnentenzahlen. Wir haben hohe Verkaufszahlen gehabt, wenn jeder Verein der dem DHB untergegliedert ist, natürlich die Handballwoche in zwei Pflichtbezügen kaufen musste. Das war natürlich optimal, weil man damit eine sehr, sehr hohe Auflage hatte. Aber das ist natürlich journalistisch nicht gerade so besonders gut, weil man ja auch immer dann wieder quasi so eine Kundenzeitschrift ist. Und wenn man dann die damaligen Entscheidungsträger kritisiert hat, gab es schnell Ärger. Und einer meiner Vorgänger, der berühmte Charlie Hühnergard, der ja auch später Pressechef des DHB war, der hat diesen Pflichtbezug abgeschafft und hat immer gesagt, er möchte die Handballwoche so attraktiv machen, dass alle Vereine und alle Aktiven uns sowieso kaufen müssen und das keine Pflicht sein darf.
Das ist, glaube ich, auch journalistisch der richtige Weg. Du hast es angesprochen, Unabhängigkeit, das ist ein entscheidender Punkt, ist zumindest meine persönliche Meinung. Seit 1978 wird übrigens der Handballer und auch die Handballerin des Jahres gewählt. Das ist eine absolute Traditionsgeschichte und ich finde das sehr, sehr wichtig. Wir hatten das ja zuletzt übrigens bei der Wahl zum Welthandballer des Jahres. Die ist ein paar Mal ausgefallen, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich nehme an, das ist auch so ein Punkt, wo ihr extrem stolz drauf seid.
Ja, absolut. Das ist die traditionsreichste Wahl, die es in dieser Sportart gibt. Und der Kollege Christian Wiebes, den ich vorhin schon angesprochen habe, hat 1978 diese Wahl ins Leben gerufen. Und seitdem haben wir sie jedes Jahr durchgeführt und haben sie weiterentwickelt. Bis zuletzt wir sogar in einer Live-Sendung mit dem Streamingdienst Dein den aktuellen Handballer des Jahres Gisli Christiansson und die aktuelle Handballerin des Jahres Emily Bölk auszeichnen durften. Das ist eine lange Entwicklung und ein stetiger Prozess. Zeigt aber auch, wie eng wir bei den Fans sind und natürlich auch bei den Sportlern. Denn es ist eine Publikumswahl, das sollte man immer wieder betonen. Es ist also nicht von Experten, Trainern oder Spielern gewählt, diese Handballerinnen und Handballerinnen des Jahres, sondern es wird von den Lesern und Usern der Handballwoche und der Handballwoche.de kreiert und auch zusammengestellt und darauf sind wir sehr stolz.
Lass uns sprechen über Dinge, die vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben. Du hast mir ja vorher ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, Dinge, die du vielleicht auch thematisieren möchtest. Die Wiedervereinigung, ja, da war das Miteinander zwischen Ost und West nicht ganz so einfach.
Ja, da sind halt zwei Systeme aufeinander geprallt. Einmal journalistisch in der Art der Kommunikation. Das war recht schwierig. Ich greife da zurück auf die Erfahrungen meiner Vorgänger. Dazu haben wir auch einen sehr netten, launigen Artikel im Blatt am Dienstag in unserem Traditions- und Jubiläumsheft. Und Christian Wiegels erinnert sich daran, wie schwer das Ganze war, unter anderem bei den Sportlern, aber auch unter den Journalisten. Und er hat sehr, sehr kritisiert, wie die westdeutschen Handballer damals auf die ostdeutschen Handballer zugegangen sind und sprach immer von Kolonialherren, die eben vom Westen auf den Osten zugegangen sind. Also er hat schon eine gewisse Arroganz bei den Wessis ausgemacht und das hat ihm nicht gut gefallen und er hat auch gute Artikel und kritische Artikel darüber geschrieben.
Darauf freue ich mich ganz besonders. Das finde ich immer sehr interessant, solche Dinge zu lesen. Es gibt natürlich auch noch mal einen Blick auf diesen tragischen Unfall von Joachim Deckham. Und einer der Berichterstatter, der damals schon für die Handballwoche aktiv war, der ist immer noch für die Handballwoche aktiv, Dieter Lange, der beim VfL Gummersbach sozusagen zu Hause ist.
Genau, also wenn wir über 70 Jahre Handballwoche reden, dann ist Dieter Lange ungefähr gefühlt seit 70 Jahren dabei. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, es sind 55 oder fast 60 Jahre. Aber er hat natürlich auch diesen tragischen Unfall von Joachim Deckham in Tatabánya beim Auswärtsspiel im Europapokal des VfL Gummersbach live miterlebt. Die Gummersbacher waren damals eine enge und sehr eingeschworene Familie. Er hatte auch Kontakt zur Frau von Joachim Deckham. Die haben uns sogar damals exklusives Bildmaterial zur Verfügung gestellt, wie Joachim Deckham verletzt aus der Halle getragen wird. Er hat das sehr, sehr intensiv beschrieben, was er damals empfunden hat und diese Schockstarre auch der Mitspieler beschrieben. Da kriege ich heute noch eine Gänsehaut und läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich diese Zeilen lese.
Also nochmal der Hinweis an der Stelle. Auf jeden Fall müsst ihr euch das zulegen, dieses Sonderheft bzw. die Jubiläumsausgabe zu 70 Jahren Handballwoche. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen in dem Zusammenhang?
Nein, aber wenn wir über tragische Dinge reden, müssen wir natürlich auch über Jubelarien reden. Also Olympiasiege oder der Olympiasieg 1980, die Silbermedaille 1984 in Los Angeles, dann aber natürlich auch Weltmeisterschaft 2007, das Wintermärchen werden wir nochmal aufleben lassen. Natürlich die Europameistertitel von 2004 und 2016. Also es sind auch viele schöne Jubelgeschichten dabei, wo unsere Korrespondenten hinter die Kulissen blicken und über ihre Arbeit berichten.
Dann lass uns jetzt das Thema wechseln. Wir kommen jetzt wieder zu was Negativem. Es tut mir ein bisschen leid, Olaf, weil ich möchte natürlich, was euer Heft angeht, auf jeden Fall das Positive herausstellen. Ich kann das nur noch mal betonen. Ich bin großer Freund solcher Rückblicke, solcher historischen Geschichten, Anekdoten, aber vielleicht auch mal was Kritisches. Also das bekommt ihr alles in dieser Ausgabe zu 70 Jahren Handballwoche. Aber ich habe dir das ja auch vorher gesagt, als wir miteinander kurz Kontakt hatten, dass wir heute diese Aufnahme haben werden. Ich möchte mit dir auch über den HSV sprechen. Du hast ja eben gesagt, du bist in Hamburg zu Hause, aber wir sollten vielleicht auch dazu sagen, oder du kannst das besser tun, du bist jetzt nicht bei jedem Heimspiel.
Nein, das schaffe ich leider nicht. Ich hatte eine Saisonakkreditierung, die habe ich aber dann nicht mehr beantragt, weil der HSV sehr häufig am Sonntag gespielt hat. Und das ist eben auch der Hauptarbeitstag der Redaktion der Handballwoche, weil wir Sonntagabends Redaktionsschluss haben und in der Nacht auf Montag dann drucken für die Ausgabe, die dann am Dienstag bei den Handballfans im Briefkasten liegt. Insofern schaffe ich es leider zu wenig, beim HSV Handball zuzuschauen.
Trotzdem hast du dich natürlich informiert und auch mitbekommen, was dort in den letzten Tagen los gewesen ist. Wie war deine erste Reaktion? Ein kleines Déjà-vu?
Totales Déjà-vu. Ich habe wirklich gedacht, das kann ja nicht wahr sein und Geschichte wiederholt sich. Auch der geschätzte Kollege Stefan Flom, der für uns schreibt beim HSV, hat geschrieben, alle 10 Jahre wieder. Ich konnte es kaum glauben, dass der HSV erneut in so wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist und überhaupt geraten konnte. Ich habe wirklich geglaubt und gedacht, dass die auf einem sehr, sehr guten Entwicklungsweg sind, sportlich wie auch wirtschaftlich, / finanziell.
Tatsächlich, also dich hat das ein bisschen überrascht?
Mich hat es überrascht. Es gab immer mal wieder Gerüchte über die Potenz des HSV, aber ich habe mich vielleicht auch ein bisschen von der sportlichen Leistungsfähigkeit blenden lassen und habe geglaubt, dass diese Mannschaft, die ja so gewachsen ist, seit dem Neuanfang aus der Oberliga dann über die dritten Ligen und zweite Liga aufgestiegen sind vor 3 Jahren und dort sich wirklich etabliert haben. Ich habe geglaubt, dass das Umfeld ähnlich mitgewachsen ist und deswegen war ich wirklich überrascht.
Also du warst überrascht, aber ich nehme an, du hast trotzdem eine Meinung. Wir wollen aber zunächst mal überlegen bzw. das nochmal rekapitulieren lassen, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Denn es wurde ja jetzt noch bestätigt, der HSV bekommt die Lizenz tatsächlich nicht, hat aber jetzt noch die Möglichkeit, erneut dagegen vorzugehen.
Genau, und der HSV und die Verantwortlichen des HSV, der Rechtsbeistand, aber natürlich auch Sebastian Strecke als Geschäftsführer, haben weitere juristische Schritte angekündigt. Das ist auch nur logisch und sie werden jetzt das unabhängige Schiedsgericht anrufen oder haben es schon angerufen und warten dann auf eine Entscheidung oder eine Bestätigung oder auch eine Widerlegung der Entscheidung der HBL.
Tja, also ich weiß ganz ehrlich nicht, Olaf, was ich davon halten soll. Der Verein hatte ja lange genug Zeit. Ich habe in der vergangenen Ausgabe da schon mit Lennart Wilken-Johannes von Dein ein bisschen drüber gesprochen. Der hat vor allem in den Fokus gestellt, dass das natürlich für die ganzen Mitarbeiter dort auf der Geschäftsstelle und für die Spieler eine absolute Katastrophe ist. Darüber möchte ich mit dir jetzt aber gar nicht sprechen. Es ist für mich schwer nachvollziehbar, wenn man so lange Zeit hatte, sich um das Geld zu kümmern, dass man es dann im Prinzip zu spät besorgt. Wie siehst du das?
Ja, das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und sorgt bei mir auch für Kopfschütteln. Im Moment wird ja darüber gesprochen, dass die Unterlagen eine Stunde zu spät bei der Bundesliga eingereicht wurden. Ich habe da so ein bisschen zwei Meinungen. Einmal ist es natürlich eine Frist, die man einhalten muss. Und die Frist war lange genug bekannt. Insofern entscheidet die HBL, wenn die Faktenlage so ist, wie die HBL sie darstellt, absolut richtig und sagt, ihr wart zu spät und damit gibt es einen Lizenzentzug. Auf der anderen Seite ist es natürlich so weitreichend, dass vielleicht auch eine Stunde, naja, so ein bisschen Entgegenkommen auch hervorrufen könnte, dass man sagt, das ist so weitreichend und wir reden ja über einen hohen Betrag, im Millionenbereich, der danach gereicht wurde, dass vielleicht eine Stunde auch nicht gerade so entscheidend ist. Fakt scheint aber zu sein, dass die Handball-Bundesliga auf den Tisch gehauen hat und einfach gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Wie ich mittlerweile weiß, soll es öfter mal Schwierigkeiten mit Fristen gegeben haben beim HSV Hamburg. Und irgendwann ist wahrscheinlich das Maß erreicht, wo die Handball-Bundesliga sagt, wir müssen jetzt ein Exempel statuieren und müssen einfach einen Schlussstrich ziehen. Hier ist eine rote Linie, die nicht mehr überschritten werden darf. Denn sie haben ja die Verantwortung für alle Erstliga- und Zweitliga-Clubs. Und jede Ausnahme erweitert ja das Feld eben für weitere Ausnahmen. Insofern kann ich schon auch nachvollziehen, dass Frank Bohmann oder die Lizenzierungskommission gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, so geht es halt nicht.
Was ich an der ganzen Geschichte interessant finde, beziehungsweise an deiner Aussage gerade, ist, du hast erwähnt, dass es schon häufiger Probleme gegeben haben soll. Da reden wir aber von sozusagen dem neuen HSV seit dem Wiederaufstieg. Wir reden nicht von dem, was vor 10 oder 12 Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, aber wie gesagt, das kann ich nicht an Fakten belegen, sondern das sind so Dinge, die, wenn man mit Leuten spricht aus dem Umfeld, die das immer mal wieder berichten, dass der HSV wohl andere Fristen auch nicht eingehalten haben soll. Ich bleibe da absichtlich im Konjunktiv. Aber es ist schon so, dass es immer mal wieder etwas Schwierigkeiten gegeben haben soll. Ja, noch einmal, ich glaube einfach, dass Frank Bohmann und seine Lizenzierungskommission gesagt haben, wir müssen hier einfach eine gerade Linie ziehen. Und die darf nicht überschritten werden. Und wenn man dieses Zitat von Frank Bohmann sich auch mal ein bisschen genauer anschaut, der ja gesagt hat, es gehört eben auch dazu, einen Verein wirtschaftlich mit den Bedingungen der ersten Bundesliga zu führen. Und das scheint eben unter Sebastian Strecke und im HSV in letzter Zeit nicht so gelaufen zu sein. Ansonsten kann ich mir nicht diese Konsequenz vorstellen, mit der die HBL dort vorgeht. Denn, wenn ich das noch ausführen darf, Sie müssen sich sicher sein, wenn Sie die Lizenz verweigern, dann ist das wirklich das Todesurteil für den Bundesliga-Standort Hamburg. Denn nochmal so einen Neustart und einen Neuaufbau aus der 4. oder 3. Liga kann es nicht geben, wird es kaum geben, denn dann ist dieser Standort einfach hinfällig.
Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst. Die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist allerdings: Wie wichtig ist denn der Handballstandort Hamburg für die Bundesliga wirklich, wenn er in regelmäßigen Abständen für solche Negativschlagzeilen sorgt? Brauchen wir den Bundesliga-Standort Hamburg im Handball wirklich? Haben wir nicht genug andere tolle Vereine, die vernünftig wirtschaften im Vergleich zum HSV?
Ja und nein. Ich lebe natürlich in dieser Stadt und hätte hier einfach gerne einen Bundesliga-Standort, das sage ich mal ganz egoistisch, weil es natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit ist, dann dort Bundesliga-Handball zu sehen und auch mit den Protagonisten dieses Sports zu sprechen. Aber ich glaube, dass die Stadt, die Arena, die Barclays Arena oder auch selbst die altehrwürdige Alsterdorfer Sporthalle, dass das Fanklientel es in Hamburg schon verdient haben, Bundesliga-Handball zu sehen. Ich gebe dir aber auch recht, wenn die negativen Schlagzeilen so überwiegen, dann wird es schwer, das Ganze zu argumentieren und dann ist man vielleicht in Lübeck, Minden oder Potsdam jetzt als neuen Bundesligist sogar besser aufgestellt.
Ist es denn in Ordnung generell, das ganze Thema zu emotionalisieren? Weil den Eindruck hatte ich in der Berichterstattung in den vergangenen Tagen schon ein bisschen, beziehungsweise wenn ich mir die Aussagen der Beteiligten so ansehe.
Na, dass die Beteiligten emotional sind, ist ja nur nachvollziehbar. Das ist ja das, was du in deiner letzten Sendung besprochen hast. Jeder Bundesligist ist ein mittelständisches Unternehmen und da hängen auch Existenzen dran. Und nicht nur das spielende Personal, eine Geschäftsstelle, eine Marketingabteilung bis hin zum Busfahrer, wenn die dort angestellt. Da hängen ja einfach auch Familien, Existenzen und Einkommen dran. Insofern ist das sehr emotional. Wenn ich jetzt mittlerweile lese, dass Finnhorst, der Absteiger aus der 2. Liga, überlegt, ob sie sich aus der Insolvenzmasse des HSV Handball vielleicht noch 1, 2 Spieler kaufen könnten, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, dann sieht man ja auch, welche Tragweite so ein Rückzug oder das Ende eines Bundesliga-Standorts in Hamburg hätte. Denn sofort fangen ja alle anderen Clubs an, auch zu schauen, wen kann ich verpflichten, was kann ich aus dieser Insolvenzmasse da vielleicht dann noch aufkaufen. Obwohl Insolvenzmasse ja auch nicht mal das richtige Wort ist, denn sie sind ja im Moment nicht insolvent, sondern die haben erstmal nur keine Lizenz bekommen.
Wir sollten an der Stelle aber auch nochmal sagen, die Summe, um die es sich dabei handelt, soll 2,9 Millionen Euro betragen. Das ist ein ordentlicher Batzen, Olaf. Das ist fast die Hälfte des Gesamtetats des HSV. Und da muss ich schon sagen, wenn so eine hohe Summe fehlt, weiß ich nicht. Also da möchte ich mit dir gerne über das Thema Verantwortung sprechen, auch der Verantwortlichen dort beim HSV. Ich kenne Sebastian Frecke beispielsweise nicht persönlich, deswegen will ich nicht sagen, dass er da schlechte Arbeit macht. Da bin ich nicht nah genug dran, um das zu beurteilen. Aber insgesamt frage ich mich schon, wieso eine hohe Summe fehlen kann.
Ja, das frage ich mich auch. Und das ist auch die Überraschung, die ich eingangs gesagt habe. Wir reden ja so bei Bundesligisten, der so am einstelligen Tabellenplatz ist oder im Mittelfeld ist, reden wir vielleicht von einem Etat von 5 bis maximal 8 Millionen Euro Gesamtetat pro Saison. Und wenn wir hier über 2,9 Millionen Fehlbetrag reden, hast du völlig recht. Wie kann das sein? Und die Bundesliga hat ja ein dynamisches Lizenzverfahren. Das heißt, die Vereine müssen monatlich oder im Quartal müssen sie ihre Liquidität nachweisen. Sie müssen Zahlen nachweisen. Sie müssen Ticketing-Einnahmen, Sponsoreneinnahmen nachweisen, genauso wie ihre Ausgaben. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie kann es dazu kommen, dass es einen Fehlbetrag von 2,9 Millionen Euro gibt? Da müssen sich allerdings beide Seiten auch die Frage stellen. Auf HSV-Seite, aber auch auf HBL-Seite, wie es so weit kommen konnte.
Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Vielleicht habe ich demnächst hier nochmal die Gelegenheit, mit einem Verantwortlichen der Liga auch darüber zu sprechen. Ich glaube, von HSV-Seite ist das, ja, ich will nicht sagen, relativ eindeutig. Man spricht auch darüber, dass es noch mit Corona-Subventionen zu tun hatte. Und dann hat man da andere Angaben gemacht, als die, die vielleicht auf Sicht besser gewesen wären. Also da mit Zweitliga-Angaben zu arbeiten, wenn man in der ersten Liga spielt. Naja, gut, wie auch immer. Oder andersrum, ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber was ich natürlich von dir auch wissen möchte, ist, wie siehst du denn eigentlich die Rolle des Bergischen HC in dem gesamten Ding?
Mich hat dort auch überrascht, wie schnell der BHC mit juristischen Schritten quasi gedroht hat und sollte der HSV die Lizenz bekommen, dann würden wir das und das auch einleiten. Ich habe so das Gefühl, dass Jörg Förster als Verantwortlicher beim BHC schon sehr viel mehr wusste, was hinter den Kulissen abgelaufen ist und seinen juristischen Beistand auch schon in Stellung gebracht hat. Mir war diese Reaktion schon sehr, sehr schnell und auch sehr gut formuliert. In Balingen ist es ja so ähnlich. Da hieß es, man müsste nur 17. werden und dann könnte man gucken, ob man vielleicht noch den Abstieg abwenden kann. Denn der HSV würde sowieso nicht die Lizenz bekommen. Also es scheint intern und in der Gruppe der Verantwortlichen bei der Handball-Bundesliga schon viele Gerüchte über die Liquidität des HSV gegeben zu haben. Und auf den BHC zurückzukommen, ich finde, das ist eine sehr persönliche Einschätzung. Sie haben dort nicht den besten Eindruck gemacht, wie schnell Sie da mit dem Finger auf andere gezeigt haben.
Warum?
Na, wie ich sagte, also ich hatte das Gefühl, dass Sie in dem Moment, als das Problem HSV überhaupt auftrat, alles schon daran getan haben, dass Sie, wenn Sie sportlich abgestiegen wären, dass Sie schon sich hätten einklagen wollen. Du merkst, ich bin da auch im doppelten Konjunktiv und da nicht ganz sicher. Aber ich hatte so den Eindruck, dass dort einige Dinge schon hinter den Kulissen vorbereitet wurden und man quasi nur auf diese Meldung gewartet hat.
Verstehe. Glaubst du denn, am Ende wird der BHC drinbleiben oder sagen wir es anders, der Tabellen 17. Und was passiert mit dem HSV? Was sagen da deine Informationen? Was sagt dir auch dein Gefühl? Was sagt dir deine Erfahrung?
Informationen dazu habe ich keine verlässlichen, das muss ich ehrlich sagen. Mein Bauchgefühl ist, dass das Schiedsgericht, das jetzt als letzte Instanz angerufen wird, dass die Entscheidung der HBL bestätigen werden. Denn das sind Wirtschaftsexperten und das sind Juristen, die, glaube ich, der Entscheidung der Liga folgen werden. Insofern gehe ich davon aus, dass der HSV keine Lizenz bekommt. Und das haben wir jetzt in dem Gespräch noch gar nicht erwähnt, das hast du aber letzte Woche auch schon thematisiert. Der HSV kann keinen Neuanfang in der zweiten Liga machen, weil sie dafür keine Lizenz beantragt haben. Ist natürlich schwierig, weil du ja als HSV-Verantwortlicher auch nie davon ausgegangen bist, dass dieser Fall eintritt. Aber deswegen ist die Fallhöhe umso größer für den HSV. Ja, was bedeutet das für die Liga? Ich glaube schon, dass dann Balingen der direkte Absteiger ist und dass es für den BHC dann reichen würde, ja.
Okay, wir müssen weiter abwarten, was das Ganze angeht. Ich glaube, es ist durchaus sinnig, wenn ich vielleicht demnächst da auch mal mit jemandem drüber spreche, der vielleicht auch juristisch ein bisschen mehr weiß, der uns dazu etwas sagen kann. Aber ich fand das in dem Zusammenhang auch wichtig, da erneut nochmal drüber zu sprechen. Das ist zeitlich für mich in diesen Tagen nicht ganz so einfach. Ihr hört vielleicht im Hintergrund gerade auch die Durchsagen am Flughafen. Ja, also das ist eine etwas stressige Situation. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich nicht so in die Tiefe gegangen bin, wie es vielleicht auch noch nötig wäre, aber ich weiß das sehr zu schätzen, Olaf, dass du dich sozusagen dafür zur Verfügung gestellt hast. Und nochmal, ihr solltet auf jeden Fall zuschlagen, 70 Jahre wird die Handballwoche in dieser Woche alt. Am Dienstag erscheint das Jubiläumsheft zu 70 Jahren Handballinformationen aus Deutschland und nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Handballwelt. Das war's für diesen Teil der Sendung. Wir atmen jetzt mal tief durch nach so einem schweren Thema und dann geht's gleich ins Interview der Woche.
Ja, Maike Schmelzer, ich hatte mir ein anderes Ende gehofft für dieses Spiel natürlich, das ist ganz klar. Logischerweise, wenn eine deutsche Vertreterin hier mit dabei ist, dann wäre es schön gewesen, wenn die jetzt eine Medaille um den Hals hätte. Es hat knapp nicht gereicht. weil ihr, glaube ich, ähnlich gestartet seid wie gestern mit vielen Fehlern, Bälle ins Aus und Abschlüsse, die man so nicht nehmen muss. Erkläre mir, was habt ihr vor dem Spiel besprochen, dass sich das vielleicht ändert? Weil es hat ja eigentlich gar nicht funktioniert. Zumindest in den ersten 20 Minuten war es richtig, richtig schwer.
Ja, es hat sich so ein bisschen das wiederholt, was gestern auch schon der Fall war, dass wir ein paar zu viele einfache Fehler gemacht haben, die dann postwendend bestraft wurden. Wir wussten um Norns Stärke im Gegenstoß und haben eigentlich besprochen, wir müssen den Ball halten und versuchen, wenig Fehler zu machen. Dass das manchmal einfacher gesagt ist als getan, ist auch der Fall. Es ist das Ende einer wirklich langen Saison und man merkt auch, dass wir müde sind, wir Spielerinnen. Und klar muss man versuchen, dann bei so einem Highlight nochmal alles rauszuholen. Aber ich glaube, wir haben bewiesen im Endeffekt, dass wir ganz schön gut kämpfen können. Und das macht mich richtig stolz, dass wir das geschafft haben, nach 6-7 Toren Rückstand in der zweiten Halbzeit nochmal auf ein Unentschieden zu kommen. Wir haben sogar zweimal noch geführt. Ich denke, das ist das, was uns auch stolz machen kann und was wir im Nachhinein auch mitnehmen müssen.
Ich habe ja schon viele Handballspiele gesehen in meinem Leben. Ich habe auch viel tolle Stimmung gesehen. Aber ich muss sagen, was eure Fans da abgerissen haben, ist unfassbar. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da 3000 in der Halle sind. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, da kann man ganz gerne mal Borussia Dortmund und auch den Thüringer HC fragen, wie die das so empfunden haben. Ich erzähle total gerne davon. Das ist auch ein Grund, warum ich in Rumänien Handball spiele. Frauenhandball hat dort einfach einen riesen Stellenwert. Und man sieht es, wie viele Menschen hier mitgekommen sind, uns unterstützen, ihr Herzblut für die Vereine geben. Im Endeffekt dann auch, nachdem wir gestern noch Gegner waren, heute zusammenstehen. Es macht Spaß, Handball zu spielen, wenn man Leute hat, die einfach alles dafür geben, dass ihre Mannschaft gewinnen. Und da ist so viel Leidenschaft dabei. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Es ist einfach toll.
Ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich zuhöre. Deswegen muss ich mir jetzt überlegen, was ich als nächstes frage. Aber glaubst du, es wird dir schwerfallen, dieses Wochenende, wenn du irgendwann drauf zurückblickst, als positiv zu empfinden?
Das muss ich mir noch überlegen. Also für mich ist das schon ein Ziel gewesen, mal im Final Four zu stehen. Vor ein paar Jahren habe ich mir vielleicht noch gewünscht, dass das Größere ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist das genau richtig so, wie es gekommen ist. Und ich bin stolz, dass ich hier stand mit einer ausländischen Mannschaft. Und ich werde das sicherlich mit Stolz auch betrachten, ja.
Was wird es jetzt noch geben heute Abend? Kannst du das irgendwie ausklingen lassen mit der Mannschaft? Ist das überhaupt möglich, nach so einem Ende in einem 7-Meter-Werfen?
Ich denke schon. Also aus der Erfahrung kann ich sagen, wir haben einen unheimlichen Team-Spirit. Uns verbindet sehr viel Kampfgeist, uns verbindet auch sehr hartes Arbeiten. Das habe ich so wirklich fast noch nie erlebt. Aber genauso gut können wir es auch mal locker lassen und feiern. Und da freue ich mich total drauf, weil die Mädels, wir sind nicht mehr allzu lang so zusammen. Und da ist schon was zusammengewachsen. Und deswegen werden wir das auch heute Abend genießen. Und bin mir sicher, dass vielleicht noch die eine oder andere Träne fallen wird. Aber im Endeffekt werden wir feiern, werden wir uns feiern, weil das haben wir uns verdient.
Dabei wünsche ich viel Spaß. Vielen Dank.
Danke auch.
So, liebe Leute, ihr wisst das ja, Interview der Woche Zeit bedeutet, erst kurz der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Wenn ihr dieses Format unterstützen wollt mit einem Abo, mit einem, dass ihr euch, was die Länge und auch die Höhe angeht, selber einteilen könnt, dann solltet ihr das tun. Da freue ich mich drüber. Wie gesagt, patreon.com/kreisab. Und dann kann ich beispielsweise die Fotografen bezahlen und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Plattform, auf der Kreisab hochgeladen wird. Und da direkt auch mal ein Hinweis. Ich überlege, das zur kommenden Saison ein bisschen zu ändern. Dann nur noch über Podigy zu gehen. Das ist eine Plattform, wo man Podcasts sozusagen verteilt auf Plattformen wie Spotify und so weiter und so fort. Aktuell findet ihr ja Kreisab noch bei Soundcloud, aber das würde mir ein bisschen Zeit ersparen und natürlich auch ein paar Kosten. Von daher wollte ich das nur mal in den Raum werfen. Könnt ihr euch auch gerne melden, was ihr dazu sagt und wie ihr das findet, ob das für euch ein Problem wäre. Aber ich denke, das sollte eigentlich keines darstellen. Und kein Problem ist mit Sicherheit auch, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt, bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber bei Instagram, denn da ist deutlich am meisten los. Und wie viel im Leben meines heutigen Gastes noch, was den Handball angeht, los ist, das erfahren wir im Gespräch, das wir jetzt führen. Und das führe ich mit Maximilian Schubert. Grüß dich, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Mosche.
Ja, Mosche, da hört man schon raus, wo du herkommst. Du bist Hesse.
Ich bin Hesse, richtig. Ich komme aus Wiesbaden und wenn man hier in Wiesbaden ist, im Hesseland, dann spricht man auch notgedrungen Hessisch.
Du hast allerdings einige Jahre woanders in der Republik verbracht. Du hast unter anderem 3 Jahre bei Frisch auf Göppingen gespielt und dann nochmal 2 Jahre beim TuS N Lübbecke. Wie blickst du eigentlich mittlerweile so auf deine Bundesliga-Zeit zurück?
Mit gemischten Gefühlen, würde ich sagen. Also ich habe viel erlebt. Gerade in Göppingen habe ich eine super tolle Zeit gehabt mit 2 Europapokalsiegen beim Final Four gewesen. Also wir haben schon viel erlebt. Gerade auch was, ja, wie gesagt, Pokale feiern angeht und hin und her. Das war schon für einen jungen Kerl wie mich auf jeden Fall ein Erlebnis. Dann nach Lübeck gewechselt und ja, da hat man so ein bisschen gemerkt, gar nicht wegen Lübeck, aber da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin, ich sag's mal ganz platt, ich bin so ein Heimscheißer. Und ich würde auch von mir selber sagen, dass ich nie gelebt habe wie ein Profi und deswegen waren es auch tatsächlich Profi-Jahre, weil ich einfach dazu Wiesbaden zu sehr liebe und einfach nach Hause wollte. Klar, Handball steht immer an erster Stelle, aber deswegen mit gemischten Gefühlen. Einerseits tolle Sachen erlebt und Handball in der ersten Liga spielen durfte. Andererseits, ja, dafür ist mir die Heimat auch zu wichtig, um Sachen aufzugeben.
Finde ich interessant, dass du das so klar und offen sagst, weil man könnte jetzt ein paar Jahre später dann behaupten, nee, war alles wunderbar, aber ich wollte dann einfach wieder nach Hause. Aber du hast gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt. Du hast nicht richtig gelebt wie ein Profi. Was heißt das denn?
Ja, ich war ja der, der im Kraftraum oder sonst was, jetzt nicht der, der immer diese 100% gegeben hat. Da bin ich mittlerweile, früher hat man das immer noch so ein bisschen schön geredet, weil mittlerweile bin ich im Alter mit Frau und Kind und sehe das alles auch, ja, sehr, sehr klar. Und man muss auch sagen, die, die immer fleißig waren, die immer trainiert haben, die jetzt auch erste Bundesliga, wie auch immer, und auch Nationalmannschaft spielen, das waren die, die halt auch so gelebt haben. Ob es jetzt die Ernährung ist oder auch einfach das Thema Feiern oder sonst irgendwas. Ich war halt gern auch unterwegs, muss man auch einfach sagen, ja. Und das hat halt für einen Profi auch am Ende des Tages nicht reingepasst. Da bin ich auch ehrlich so. Das ist halt einfach so. Und ich bin damit fein, würde nie was anders machen. Aber es ist halt einfach dann ein anderes Leben. Und ja, der darf das so machen, ich darf das so machen und alle sind fein. Und genau, deswegen bin ich damit auch d'accord. Aber ich weiß auch genau, wo ich hingehöre. Und das ist, ich bin nach Wiesbaden.
Ja, ich meine, also bitte nicht falsch verstehen. Ich frage halt einfach aus Interesse nach, weil ich kann mich auch gut daran erinnern, dass du damals eigentlich eine sehr gute Perspektive hattest aus der Jugend kommen. Du bist U18 Junioren-Europameister geworden. Du bist bei der U20-Europameisterschaft 2010 ins All-Star-Team gewählt worden. Also ich meine, wenn man solche Erfolge feiert und dann 2011 auch nochmal die U21-WM gewonnen, dann könnte man ja eigentlich an sich selber die Erwartung haben, ich starte jetzt in der Bundesliga komplett durch.
Ja, da bin ich voll bei dir und die Euphorie und alles war auch da. Und ich sag mal so, Handball ist immer noch bei mir ganz, ganz oben. Das ist nicht die Frage. Aber irgendwann ist dann auch mal so das Thema dann, ja gut, du verpasst, also das war mir wichtig, ne? Du verpasst halt Hochzeiten von deinen besten Freunden und du verpasst Sachen wie Geburten von Kindern von deinen Freunden oder sonst irgendwas, wo du nicht da bist, weil du, keine Ahnung, Sonntagmorgens Autogrammstunden geben musst oder sonst irgendwas. Und dann setzt du dich halt irgendwann hin und sagst, ey, ist es mir das wert oder ist es mir das Leben? So. Und für mich sind halt meine Freunde und hier meine Familie und so ist mir, da geht gar nichts drüber. Und deswegen, egal wie schön das Geld links und rechts vielleicht so ein bisschen ist und dass man im Fokus steht und dass man Bundesliga spielen darf, das ist ja ein Privileg. Also ich will gar nicht irgendwie runterreden, das ist ein Privileg, da zu spielen überhaupt. Aber mir war es einfach wichtiger, dann wieder nach Hause zu gehen und hier meinen Weg beruflich auch zu machen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, jeder muss ja seine eigenen Prioritäten und seinen eigenen Weg finden. Aber immerhin, du hast es ja gerade eben auch gesagt, du hast 2-mal einen Europapokal gewonnen. Du hast überhaupt in der Bundesliga gespielt. Du hast mit der deutschen Jugend- und Juniorennationalmannschaft relativ abgeräumt. Also das würden andere gerne tun und schaffen, aber dir ist das gelungen. Als du dann wieder nach Hause gekommen bist übrigens, war das für dich eine emotionale Befreiung? War das eine Erleichterung?
Eine Erleichterung würde ich gar nicht mal sagen, weil man hat ja, oder natürlich hier im Umkreis von Wiesbaden, haben natürlich ganz, ganz viele, ganz, ganz hohe Erwartungen. Okay, der Junge spielt jetzt, ich war ja nochmal in Groß-Biberau in der 3. Liga, der Junge spielt jetzt hier auch, dann war es in Dotzheim wieder, mein Heimatverein, Oberliga, da habe ich natürlich dann hinten Mitte und halb links gespielt. Und dann denken natürlich auch alle immer, ja gut, jetzt muss der hier die Liga völlig kaputt schießen und sonst was. Deswegen, ich sag mal so, der Druck war schon immer noch da und ich liebe auch den Druck, gar kein Problem. Ich kann damit umgehen und ich kann auch mit Kritik ganz, ganz gut umgehen, gar kein Problem. Deswegen eine Erleichterung, boah, weiß ich gar nicht, aber es war einfach so eine Freude wieder einfach hier zu sein bei meinen Jungs.
Als du dann in die 3. Liga gegangen bist, 2015, vom TuS N Lübbecke nach Groß-Biberau, wie du das ja gerade auch geschildert hast, da warst du 25 Jahre alt. Wusstest du, wohin dich dein Weg dann beruflich führen würde? Weil das ist ja ein Alter, in dem man sich gerade so orientiert im Leben. Also man geht auf eine Phase zu, wo man vielleicht auch schon eine Entscheidung getroffen hat, was mache ich beruflich, wo bin ich vielleicht privat. Das wurde ja durch deine Zeit in der Bundesliga, wo man sehr fremdbestimmt ist, durch die Trainingspläne, durch die Spielpläne, durch die Vorbereitung und so weiter, ein bisschen aufgehalten und weggeschoben vielleicht. Wie war das bei dir?
Ich wusste gar nicht, wo ich hin will, bin ich ganz ehrlich. Ich bin nach Groß-Biberau wieder zurück, aber auch einfach die Tatsache, dass ich dann wieder in Wiesbaden wohnen konnte, weil das von der Fahrt her gar kein Problem war. Ja, und dann hat mich Mode halt schon immer interessiert und meine beste Freundin, die war Filialleiterin hier in Mainz in der Boutique und dann ging es alles so langsam los. Aber als ich gewechselt bin, hatte ich noch nicht so einen klaren Plan irgendwie. Das war erstmal, ich will nicht mehr Erstliga spielen, ich will jetzt wieder nach Hause, das war der erste Step. Aber was dann kommt, ich lasse immer so ein bisschen auf mich zukommen, was passiert. Und das habe ich damals gemacht. Und ja, bis jetzt hat es mich nicht enttäuscht, deswegen bin ich ganz happy.
Dann erzähl doch mal ein bisschen, was machst du da aktuell genau? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, du bist im Modebereich unterwegs.
Genau, also als ich aus Groß-Biberau wiedergekommen bin, habe ich dann kurz nach der Ausbildung angefangen, weil ich gesagt habe, wir brauchen ja irgendwas in der Hand. So, und dann habe ich die Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann und dann bin ich nochmal zum Modeunternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich meine, das ist auch im Handball bekannt. Kleinigkeit, da habe ich Vertrieb und Marketing gemacht. Da war ich 2 Jahre da und dann habe ich gesagt, nee, ich will jetzt komplett selbstständig sein und will meinen eigenen Laden machen. Wieder aufgreifend auf das, was ich schon vorhin gesagt habe, ich liebe Wiesbaden über alles und wollte halt in Wiesbaden direkt in der Stadt einen Laden aufmachen. Das habe ich geschafft und ja, jetzt habe ich mein eigenes Label gegründet. Seit knapp 1,5 Jahren habe ich ein Modegeschäft und wir sind jetzt nicht ein klassisches Einzelhandelsgeschäft, was ich sage immer ganz plump, was ich einfach hinstellt und wartet, bis die Leute kommen. Mittlerweile haben wir auch einen Kaffee mit integriert und machen viele Events, machen viele soziale Projekte. Genau, einfach ein bisschen der Stadt so ein bisschen was wiedergeben. Das finde ich immer ganz wichtig.
Dein Stichwort soziale Projekte möchte ich gleich aufgreifen, aber ich möchte da auch nochmal nachhaken, weil ich das sehr interessant finde, zumal das ja auch, wie ich finde, eine Art von Risiko ist, in der Branche unterwegs zu sein. Also insbesondere mit der Pandemie, klar, das konnte keiner vorhersehen, dass das so kommen würde, aber empfindest du da auch eine gewisse Form von Risiko bei? Das ist meines Erachtens schon mutig, zu sagen, ich bin in der Modebranche unterwegs, ich habe da ein Geschäft, auch wenn du gerade nochmal betont hast, das ist kein klassisches Einzelhandelsgeschäft, aber ich bleibe dabei. Aus meiner Sicht ist das immer mit einer gewissen Form von Risiko verbunden, wie gefühlt jede Selbstständigkeit.
Ich würde sagen, ich glaube, dass jede Selbstständigkeit irgendwie ein gewisses Risiko birgt, aber ich mache mir nicht so viel, ich mache mir nicht so einen Kopf. Ich mache einfach. Und das war auch das Thema wieder hier. Ganz klassisch. Ich meine, ich bin hier in Wiesbaden, aber ich habe wenigen Leuten erzählt, dass ich den Laden angemietet habe und sonst irgendwas. Nicht mal meine Mutter wusste das. So, die habe ich einfach zum Kaffee in die Stadt geboten, habe gesagt, Mutter, guck mal hier, das ist jetzt mein Laden. Da war der noch komplett, noch nicht fertig. Und so. Und dann hat die gesagt, ja gut, was ist jetzt hier los? Und erst dann habe ich das erzählt. Also, weil ich mich gerne von so negativen Stimmen wegbewege, sondern eher mein Ding mache. Weil es gibt ja ganz viele, die natürlich auch nur das Gute wollen, ich weiß es schon, und sagen dann, hey, hier, mach doch das nicht und es ist doch zu gefährlich und die Zeit, auch was du jetzt gerade gesagt hast. Und es war erst Corona, mal gucken, was kommt, und schlag mich tot. Aber wenn ich auf die ganzen Leute so ein bisschen, wenn ich da nur 10% mitnehme, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist genau mein Ding und es läuft. Also von daher bin ich happy.
Du bist vor allem ultra kreativ unterwegs. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert online und habe dann gesehen, dass du eine Kunstausstellung schon hattest da in deinem Laden. DJ war da unterwegs, ein Tattoo, Walk-in und auch andere Dinge. Also das ist äußerst vielfältig. Das ist weit ab von einem reinen klassischen Laden, wo du reingehst und kaufst Klamotten.
Ja, das meinte ich ja. Also ich will ja hier in Wiesbaden Leuten anbieten, einfach, du hast hier einen Ort, wo man sich wohlfühlen kann und wo man sich einfach so ein bisschen connecten kann. Ich würde sagen, dass ich ein Connector bin, dass ich mit vielen Leuten kann, dass wir uns austauschen und ich, wie gesagt, habe einen Laden, wo ich sage, okay, wir machen mal, was du jetzt auch gesagt hast, Tattoo-Event, eine Kunstausstellung, Leuten einfach so einen Raum bieten, um ihre Kunst zu zeigen und das oft nicht in Wiesbaden oder die nehmen eine unfassbar hohe Miete, dass man einmal so eine Kunstausstellung macht und ich mache das halt nicht und ich will einfach Leuten, die gut drauf sind und die was können, will ich irgendwie so eine Plattform bieten, auch mitunter sich da zu zeigen und in Wiesbaden brauchen wir noch mehr so Dinge.
Also ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man so eine Einstellung hat und auch seiner Stadt was zurückgeben möchte, finde ich super. Und da sollten sich, finde ich, auch viele mal ein Beispiel dran nehmen, weil man kann immer der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben. Klar, nicht jeder ist da auch finanziell so in der Lage, das ist ja auch so eine Sache. Und ich glaube, du hattest da auch durch deine Zeit in der Bundesliga bestimmt auch keinen Nachteil, sagen wir es mal so. Aber was ich eben ja gesagt habe, beziehungsweise du hattest mir dieses Stichwort geliefert, soziales Projekt. Und das ist der Grund, warum ich dich eigentlich eingeladen habe, auch wenn wir jetzt einen mehr als 10-minütigen Exkurs gemacht haben, was du eigentlich so treibst. Es geht um ein Benefizspiel im Handball. Zunächst mal, du bist im Handball also immer noch relativ verbunden.
Ja, genau. Also ich spiele in meinem Heimatverein in Dotzheim. Wie gesagt, aus beruflicher Sicht sage ich immer, wer mich braucht, erste, zweite, dritte oder auch vierte Mannschaft. Also ich habe auch schon Bezirksliga B gespielt bei unserer alten Garde. Das ist mir egal. Wie gesagt, wer mich im Verein braucht, egal wie, da bin ich da. Und deswegen bin ich noch handballerisch auf jeden Fall aktiv.
Ja, Bezirksliga B habe ich auch mal gespielt. Also von daher sind wir ja auf einem Level unterwegs.
Ja, ich will es auch gar nicht, genau. Ich will es auch gar nicht abwerten. Mir macht es übertrieben viel Spaß, mit den alten Cracks zu spielen, weil da bin ich der Junge. So, da bin ich der kleine Maxi.
Ja, und vor allem bist du natürlich auch einen Schritt schneller als alle anderen. Natürlich auch eine Klasse besser oder fünf, aber das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Aber.
Schlimm wäre es nicht so sehr.
Ja, lass uns über dieses Benefizspiel sprechen. Kannst du mal kurz erklären, denn die wenigsten werden es vielleicht mitbekommen haben, der Hörer hier von Kreis ab. Was ist das für ein Benefizspiel und wie bist du auf diese Idee gekommen?
Also wir wollen im Endeffekt Spenden sammeln für die Krebshilfe in Mainz. Da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das machen, da wir ja auch aus dem Sport kommen, war das Thema jetzt einfach, hey, lass uns doch ein Benefizspiel machen, Liga-Legenden aus Wiesbaden, ob jung oder alt, gegen eine Bavar Allstars. Bavar ist mein Geschäft hier in Wiesbaden, meine Marke. Und dann habe ich gesagt, okay, dann stelle ich mir eine Bavar Allstars-Mannschaft zusammen, Kreisliga-Legenden, zusammen mit meinem Kompagnon, dem Daniel Ritzel. Daniel Ritzel hat es schon zweimal gemacht mit den Kreisliga-Legenden Fußball, wo die auch für einen guten Zweck gespielt hatten. Und da haben wir gesagt, hey, komm, wir adaptieren das jetzt Ganze vom Fußball auf den Handball. Und ja, der Zuspruch ist super. Wir haben jetzt 1000 Vorverkaufskarten, haben wir knapp weg. Also die Leute haben da Bock drauf und es geht, wie gesagt, um guten Zweck. Es gibt die Krebshilfe in Mainz und ja, da passiert halt schon recht einfach viel und man merkt dann einfach, wenn man mal so ein, irgendeiner muss es halt machen, irgendeiner muss mal so einen Stein ins Rollen bringen und das waren jetzt wir zwei und viele machen jetzt halt auch mit. Und dann kommt die André aus Wiesbaden, die sagt, die macht eine Chore. Na jo, dann hilft die ja auch mit, weil der Kuchen bringt vielleicht 10 Euro. Das sind 10 Euro, die man halt wieder spenden kann für die Krebshilfe. Also das sind so Dinge, was wir machen wollten und das ist auch wieder das Thema mit diesen ganzen Connecten und dass wir in Wiesbaden halt einfach was Beine stellen, wir haben Spaß dabei und machen was Gutes damit.
Warum liegt euch dieses Projekt so am Herzen? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Ihr hättet ja wahrscheinlich von Hunderten auswählen können.
Ja, das liegt einfach daran, dass der Daniel Ritzel selbst in der Vergangenheit familiär das Thema Krebs hatte und da waren die genau in der Krebshilfe in Mainz und deswegen hat der Daniel halt schon vor vielen Jahren einfach ganz, ganz engen Bezug gehabt. Und so hat sich das entwickelt, dass man einfach auch zu der Einrichtung und also ich selber war auch schon bei der lieben Andrea, die das führt, da war ich schon in der Einrichtung drin und man hat einfach jetzt da einen persönlichen Bezug mit, ne? Angefangen halt mit Daniel und seiner Geschichte und jetzt mittlerweile im Personal, was da arbeitet und dann wissen wir auch genau, wo es hingeht und was die für Arbeit leisten und das ist halt immer auch schön zu wissen und aber so sich die Einrichtung da anzugucken, ist jetzt nicht das Geilste. Also das ist schon, das muss man schon können und deswegen Hut ab vor allen, die da arbeiten.
Da kann ich auch nur meinen Hut ziehen. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig und möchte nochmal betonen, sich sozial und in der Gesellschaft zu engagieren, ist ganz wichtig, weil nur gemeinsam kann man Probleme auch lösen. Also wenn die Menschen alleine gelassen werden, dann ist das, glaube ich, extrem schwierig. Ist diese Organisation sehr zeitaufwendig? Wie bist du an die Sache rangegangen? Wo wird das Spiel überhaupt genau ausgetragen? Ist das bei deinem Heimatverein, wo natürlich die Wege dann für dich kurz sind und du sagst, ich brauche eine Halle dann und dann und können wir das so und so machen?
Ja, da ich ja ganz gut vernetzt bin, auch mit Leuten, die bei uns in der vierten spielen, die beim Sportamt arbeiten und Hallenbelegungen machen etc. Wir spielen hier in der Else Halle, in Wiesbaden, weil die Dotzheimer Halle wäre zu klein und die Else Halle 1200 Leute passen da rein. Wir haben jetzt knapp 1000 Karten verkauft. Deswegen machen wir das mitten in Wiesbaden. Diese Halle hat Nostalgie-Charakter. Pascal Hens hat da mit Wiesbaden auch zwei Liga schon gespielt, wo er 17 war oder was weiß ich was. Auf jeden Fall ein junger Kerl war. Also da schon Wiesbadener Cracks gespielt und das ist halt so eine Halle, so eine alte Halle. Die hat einfach noch Charakter. Und genau, aber wir haben ja auch ein paar Leute dabei, ne? Pascal Henz, der muss gucken, ob er es schafft. Mimi Kraus spielt bei mir mit. Anfang ein paar Leute, die auch dann gerade, um was für einen guten Zweck ist, Nils Kretschmer, der ja nach Großwaldstadt, so ein paar sind bei Barbara Allstars und dann hat man halt Steffen Weber und so, die ganzen Carsten Banks von früher noch und so. Manche kennen die gar nicht mehr, aber halt hier im Umkreis in Wiesbaden, gerade Kreisliga in Wiesbaden, ich meine, gerade die feiern ja auch diese älteren Herren, die mal früher Bundesliga und Nationalmannschaft gespielt haben. Jan-Olof Immel, nicht zu vergessen.
Ja, ihr habt da ein paar sehr, sehr Prominente akquirieren können für die Mannschaften. Das ist also gar nicht so schlecht. Und vielleicht kannst du auch mal verraten, was kostet das Ticket? Du hast ja gerade auch gesagt, komplett ausverkauft ist es noch nicht. Wann findet das Spiel überhaupt statt? Wie komme ich an Karten?
Also, wir haben seit gestern keine Vorverkaufskarten mehr, aber an der Abendkasse gibt es auf jeden Fall noch Karten. Das haben wir extra so gemacht. Erwachsene kosten 8 € und Kinder bis 12 kosten 4 €. Karten kommt man tatsächlich jetzt nur noch an der Abendkasse dran, weil alle Vorverkaufskarten weg sind. Aber wie gesagt, da gibt es noch so, dass hoffentlich auch alle reinkommen. Und das Ganze findet da am 18.05. statt. Um 16 Uhr geht's los. Da haben wir auch Stände aufgebaut. Da gibt's für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, wo sie ihre Wurfgeschwindigkeit messen können, dass wir auch was für die Kinder haben. Ab 16 Uhr, wie gesagt, wird die Halle eröffnet sein und ab 18 Uhr geht das Spiel los. Ja, und dann haben wir natürlich auch so ein Rahmenprogramm. Wir haben ganz, ganz viele Trikots zugeschickt bekommen für unsere Tombola, die wir machen werden, von also Matthias Andersson. Ich habe Ivano Balic von Desta das Trikot, also von Kiel. Keine Ahnung, und Benne Wiegert hat auf jeden Fall auch direkt, der war der Erste, der ein Trikot geschickt hatte von Magdeburg. Also wir haben quasi die ganze Bundesliga abgegrast. Ich meine, ich kenne ja auch noch ein paar Leute. Die Göppinger Jungs haben auch alle ein Trikot geschickt. Also wir sind da auf jeden Fall schon, was Trikots angeht. Wir haben Oleg Velicki, Originaltrikot 2007. Das ist ein Brett, ja. So Sachen sind halt da. Wir haben ein paar Trikots, die man ersteigern kann und ein paar Trikots, die man in der Tombola hat.
Das ist natürlich ordentlich, was ihr da aufzubieten habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Trikot von Oleg Velicki von 2007, das ist auf jeden Fall eine Rarität, wenn es nicht sogar ein Unikat ist. Also da hoffe ich natürlich, dass ordentlich was an Geld zusammenkommt. Kannst du mal kurz erzählen, wie viele Leute eigentlich aktuell in diese Nummer involviert sind? Weil das kannst du nicht mit 2-3 Leuten stemmen.
Ja, tatsächlich doch. Also tatsächlich, das kann man doch nur machen, wenn man selbstständig ist, glaube ich. Wenn man jemanden hat, auch im Hintergrund. Ich habe ja hier meine Sophia, die bei mir arbeitet, die mir den Rücken frei hält. Tatsächlich sind wir zu zweit. Wobei man sagen muss, wir haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe mit Helfern, die sich angeboten haben. Hey, wir können doch hier die Kuchentheke, wir können das und das und das am Ende machen. Aber sag mal, so das Grundgerüst und alles koordinieren und machen und tun, das machen 2 Leute, der Daniel und ich. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Am Anfang haben wir gedacht, ja, wir machen das mal so auf einer Arschbacke. Aber mittlerweile ist es schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Aber egal, wir machen es für einen guten Zweck und wir machen es auch gerne. Es geht um unseren Handball, ne? Also deswegen bin ich da auch so voll hinten dran, was Einmaliges zu schaffen. Bestenfalls machen wir das irgendwann nochmal. Damit ein paar mehr Helfern.
Ja, gut, ich meine, das kann natürlich auch so gut funktionieren, dass du sagst, wir machen das alle 2, 3, 4 Jahre. Wir haben eine regelmäßige Veranstaltung oder man hilft vielleicht mal auch bei anderen, ich nenne das jetzt mal All-Star-Games oder Benefizspielen irgendwo in Deutschland selber mit. Ja? Also das ist ja immer eine gute Sache. Und das ist ja nicht nur jetzt, dass ihr in Mainz helfen könnt in diesem konkreten Fall beziehungsweise in deinem Wiesbadener Umfeld, sondern generell, ja, was diese Geschichte angeht, was Krebs angeht, da kann man überall in Deutschland jederzeit helfen. Kann man denn eigentlich auch spenden, wenn man jetzt nicht vor Ort ist? Also wenn ich, sage ich mal, aus Lübeck komme oder aus Dresden oder aus Nürnberg und ich möchte gerne irgendwie was spenden, ist das auch möglich?
Das ist auch möglich. Müsste man sich mal kurz schließen, wie man das am besten kommuniziert. Wir haben ja auch eine Seite mit Kreisliga-Legenden, wo auch die Krebshilfe aufgeführt ist, wo man auf die Seite gehen kann. Die haben natürlich auch ein Spendenkonto. Darf jeder natürlich gerne was machen. Da werden die Kids, die Eltern, die Leitung wird es natürlich über jeden Euro wird man sich freuen, selbstverständlich.
Hast du übrigens mal grob kalkuliert, wie viel da zusammenkommen könnte? Es sind ja nicht nur 2.000, 3.000 Euro.
Ja, ich hab so ein Ziel in meinem Kopf. Würde ich aber gar nicht sagen. Ja, ich denke mal, also ich sag mal, 5-stellig werden wir auf jeden Fall. So kann ich mich aus dem Fenster lehnen. 5-stellig werden wir. Aber dann gucken wir mal, wie hoch es geht.
Dann hoffe ich, dass es deutlich mehr wird als 5-stellig. Also 6-stellig wird es nicht, glaube ich. Das ist ein bisschen utopisch, aber...
Ja, also wie gesagt, 5-stellig auf jeden Fall. Und dann gucken wir einfach, wie weit es geht. Es kommt auch immer drauf an. Wir haben natürlich auch gute Partner, ne, was Essen angeht. Und da gibt es auch viele Spenden, wo sie einfach sagen, hey, komm, die Getränke, die gehen auf uns oder so, ne? Das muss man auch alles bedenken. Da sind wir mega dankbar, dass da so viele mitmachen. Und das ist ja auch das Geld, was ich nicht ausgeben muss am Ende, was gespendet werden kann, weil dann kostet die Cola halt einfach 3 Euro, anstatt wenn ich noch 1 Euro wieder abgeben muss an den Getränkehändler. Und dann ist es natürlich auch ein Thema. Und am Ende summiert sich das Ganze bei 1.100 Leuten.
Dann hoffe ich, dass am 18. Mai bei euch in der Halle eine Bullenhitze ist, dass die Leute viel trinken und dass ihr da ordentlich was verkauft.
Ich glaube es auch, ja.
Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Also nochmal, ich ziehe meinen Hut. Ich finde das sehr bemerkenswert, wenn sich die Menschen sozial engagieren und gute Dinge tun. Und das tust du mit deinen Leuten um dich herum, was dieses Projekt angeht, auf jeden Fall. Deswegen drücke ich dir die Daumen, dass das was wird. Und freue mich, dass du ein bisschen erzählt hast darüber und auch über dich persönlich. Ich fand das am Anfang auch sehr interessant, dass du so offen gesagt hast, ja, ich habe eigentlich nicht immer 100% gegeben. Aber das ist eben für jeden Leistungssportler was anderes. Und jeder muss ja auch für sich den richtigen Weg finden. Und dann sind wir durch mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis, wo ihr alle Informationen findet. Das geht bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Da werde ich auch noch einen Link raushauen, eben wo ihr diese Sache unterstützen könnt, über die Maxi gerade eben gesprochen hat. Das war's also für heute. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.